herzlich willkommen zu der Session über Automatisierung. Diese Session ist auf Deutsch. Sie müssen leider mit meinem Schweizer Akzent Vorlieb nehmen. Ich hoffe, Sie werden sie überstehen. Die Session über die Automatisierung wird sowohl On-Premises als auch Public Cloud-Themen beinhalten. Ungefähr 50-50, weil wir alle noch nicht ganz in der Public Cloud angekommen sind. Mein Name ist Michael Röfle, ich arbeite bei der ITnetics in der Schweiz als Cloud Solution Architect und beschäftige mich vorwiegend mit Service Provider Implementation, das heißt Service Provider Cloud Aufbau, Hybrid Cloud Deployments und natürlich in diesem Zusammenhang das Thema Automatisierung. Eine Cloud ist ja per Definition automatisiert, sonst ist sie keine Cloud, sondern einfach eine Infrastruktur, die vielleicht konsolidiert ist. Wenn wir über Themen sprechen wie Automatisierung, dann müssen wir uns auch überlegen, was macht Sinn, was automatisieren wir grundsätzlich. Es gibt gewisse Prämissen. Bei Clouds oder im speziellen Service Provider Clouds ist es natürlich so, dass möglichst viel automatisiert werden muss, damit es hier stimmt. Ich kann keine Mannschaft hinten dran haben, die Provisionierung für die Kunden vornimmt, wenn sie Self-Service-Modus betreiben. Das muss alles end-to-end automatisiert sein. Was kann ich automatisieren? Grundsätzlich fast alles. Alles, was ein Computer tun kann, kann ich automatisieren. Was ich natürlich nicht automatisieren kann, sind menschliche Entscheidungen. Zum Beispiel, es gibt ein VM-Deployment und irgendeiner muss dann entscheiden, in welche dieser 100 Netzwerkzonen die VM deployed werden darf, wenn Sie sowas on-premise haben. Das geht natürlich nicht. Ich muss gewisse Regelwerke dahinter haben, die eben eine Automatisierung zulassen. Wenn Sie grundsätzlich in Ihrem Unternehmen automatisieren wollen, Ihre Prozesse standardisieren, automatisieren wollen, dann überlegen Sie sich, welche 3, 4 Prozesse nehmen Ihnen am meisten Zeit weg. Das heißt, Dinge, die Sie 1000-mal tun pro Monat, pro Jahr, Dinge, die sehr komplex sind, die komplexe Abläufe hinten ran haben und generell schief gehen können, weil es eben sehr komplex ist. Das sind Dinge, die Sie zuerst hernehmen sollten, wenn Sie mit Automatisierung starten wollen. Jetzt vielleicht Quick Audience Check, wer automatisiert im Unternehmen? Auf irgendwelche Art und Weise. Ah, doch ein paar Hände. Automatisierung kann ja sein, ein Batch-Skript, ein VB-Skript, ein PowerShell-Skript. Wir sprechen aber hier über die Automatisierungslandschaft von Microsoft in Bezug auf Infrastrukturen, Cloud, größere Unternehmen oder Hybrid-Infrastrukturen. Das heißt, hier geht es ein bisschen weiter als Ausführen eines PowerShell-Befehls, das auf 10 Maschinen irgendwas tut. Wir haben aber als Basis natürlich den Windows-Server, die Plattform von Microsoft Betriebssystem mit PowerShell und all den schönen Gadgets, die wir damit erhalten. Das ist sicherlich die Basis für alles andere, was dann obendrauf kommt. Im Bereich System Center haben wir die bekannten Produkte System Center Orchestrator und SMA, Service Management Automation. Wer setzt Orchestrator ein heute noch? 2, 3 Hände da. SMA, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Setzt jemand schon SMA ein? Einer? Okay, gut. Nebst den On-Premise-Produkten haben wir auch die Cloud. Und das Produkt, das sich da anbietet, ist natürlich Azure Automation. Auch das werden wir heute noch anschauen. Rund um Microsoft gibt es ein großes Ökosystem von Partnern, die mit ihrer Software oder ihrer Infrastrukturlösung Schnittstellen bieten, um mit dieser Microsoft-Plattform dann automatisiert zu werden. Es gibt heute fast kein Infrastrukturprodukt mehr, das keine PowerShell-Schnittstelle mitliefert. Das heißt, mit PowerShell können wir einfach fast alles. Und darum ist es auch entscheidend, dass Sie, wenn Sie das noch nicht gestartet haben, legen Sie sich PowerShell-Know-how zu. Sie werden das mehr und mehr benötigen, nicht nur on-premise, sondern auch vermehrt auf den Public Cloud-Deployments. System Center Orchestrate, für die, die es nicht kennen, war mal Opalis, wurde vor ungefähr 10 Jahren von Microsoft aufgekauft und in die System Center Familie integriert. Hat eine grafische Authoring Engine, das heißt, ich kann mir ein RAM-Book zusammenstellen, kann mir die einzelnen Steps reinziehen, konfigurieren, was da ablaufen soll, zusammenhängen, kausale Fälle definieren, wenn das schief geht, dann gehe hier durch und so weiter. Alles grafisch, alles schön. Das Problem ist, diese Architektur von Opalis wurde nur marginal verändert und weiterentwickelt. Zur Frage, gibt es eine 2016-Version? Ja, die gibt es, aber mit den Features von 2012 R2. Also da wird nichts mehr weiterentwickelt, es ist einfach aus Kompatibilitätsgründen, wird der Support für die 2016-Produkte Server- und System-Center-seitig da sein, aber es ist eigentlich das, was Sie heute schon kennen. 32-Bit ist ein Problem, wenn wir PowerShell ausführen, da braucht es immer diesen Wrapper rund um 32-Bit auf 64-Bit PowerShell, weil die meisten Module halt heute 64-Bit Module sind. Service Management Automation auf der anderen Seite ist einerseits Teil von dem Orchestrator Media, das heißt, wenn Sie Orchestrator runterladen, gibt es einen Folder in diesem Media, nennt sich SMA, darin finden Sie die Installationskomponenten, um SMA in Ihrem Unternehmen zu installieren. Ist 64-Bit hochskalierbar, Scale-Out-Prinzip, das heißt, wenn Sie zu wenig Runbooks in einer gewissen Zeit gleichzeitig ausführen können, dann installieren Sie einfach mehrere dieser Runbook-Worker parallel nebeneinander und somit ist dieses Scale-Out-Prinzip fast unbeschränkt verfügbar. Je mehr Runbook-Worker, desto mehr gleichzeitige Runbooks können ausgeführt werden. Im Unterschied zu Orchestrator basiert SMA auf PowerShell Workflows und nur auf PowerShell Workflows in der Version 2012 R2. Das heißt, wenn Sie keine PowerShell Workflows schreiben können, dann haben Sie ein Problem mit SMA. Hat keinen Drag-and-Drop-GUI, ich kann die Dinge nicht zusammenschnüren und zusammenpappen in einem grafischen Modus. Die Basisadministration, um mit Runbooks zu interagieren, das heißt ein Runbook starten, schauen, was es gemacht hat, wie der Output ist, mache ich über Windows Azure Pack Admin Portal. Muss nicht sein, ich kann alles über PowerShell starten, steuern, abfragen, aber Windows Azure Pack Admin Portal, dieser Teil ist sehr gut geeignet, um mit SMA in einen grafischen Modus in Interaktion zu treten. Ähnlich wie Orchestrator hat SMA eine Datenbank, darin werden die Runbooks abgelegt, der Code, der eigentlich dann die Intelligenz beinhaltet. Variablen, Credentials, alles wird da zentral abgelegt. Credentials werden verschlüsselt abgelegt natürlich. Ich habe eine REST API, ähnlich wie bei Orchestrator. Ich kann über REST Calls Runbooks starten, Jobs abfragen etc. Ich habe dann diese Worker, mindestens einen natürlich, besser 2, 3, 4, 5. Die dann die Jobs ausführen, die ich starte. Diese Worker wiederum, die verbinden sich dann auf Zielsystem XYZ und machen die Tasks, die ich dann in diesen Runbooks auch definiert habe. Über den Browser, über Azure Pack Admin Portal oder über das PowerShell Interface von SMA interagiere ich beim Start, beim Stopp von Runbooks, neues Runbook erstellen, hochladen. Beide Varianten sind hier verfügbar. Nun, wer hat schon mal einen PowerShell Workflow selber geschrieben? Ja, doch ein paar. Gibt es ja seit Windows Management Framework 3.0, also PowerShell 3.0 hat die Workflow-Geschichte eingeführt. Sieht grundsätzlich aus wie eine PowerShell-Funktion, ist aber under the hood ganz was anderes. Wieso? Weil, wenn ein PowerShell Workflow gestartet wird, wird er zuerst kompiliert in einen Sammel. Dokument. Das Sammeldokument wird dann durch die Windows Workflow Foundation Engine ausgeführt. Also es ist nicht die PowerShell Engine, die am Schluss den Workflow ausführt, sondern die Windows Workflow Foundation. Da es ein Workflow ist, hat es gewisse Funktionen, die wir mit einem normalen Skript nicht haben. Zum Beispiel Checkpointing, Resume, Pause und Resume von Workflows. Ich kann also im Gegensatz zu Orchestrator einen Workflow haben, der 50 Schritte hat. Bei Schritt 34 geht was in die Hosen. Bei Orchestrator gibt es keine andere Möglichkeit als Restart from Scratch. Alles zurückfahren, was bis dahin funktioniert hat und wieder von vorn beginnen. Bei den Workflows kann ich diese Checkpoints verwenden. Wenn ich die richtig einsetze, kann ich also da, wo es fehlgeschlagen ist, nachdem ich die Ursache korrigiert habe, wieder weiterfahren. In einem Workflow kann ich selektiv, parallel oder sequenziell zwischen den Schritten, die da ausgeführt werden, wechseln. Gewisse Sachen möchte ich jetzt bitte parallel ausführen, dann, wenn es wieder zusammenkommt, wieder auf sequenziell wechseln. Das sind Vorteile. Nachteile sind sicherlich die Unterschiede zu einem normalen Skript. Ich muss mich ein bisschen mit den Unterschieden auskennen, was ist möglich in einem Workflow, was in einem Skript eben nicht möglich ist und umgekehrt. Da gibt es gute Links auf TechNet, Differences between PowerShell Scripts and Workflows. Da ist alles beschrieben, was Sie beachten müssen, wenn Sie Workflows schreiben. Nun ist es aber keine so große Geschichte. Ein PowerShell Workflow sieht auf den ersten Blick mal aus wie eine PowerShell Funktion. Anstelle von Function steht einfach Workflow. Und im ersten Schritt haben wir natürlich einen Input-Parameter. Genau gleich wie bei Orchestrator, Initialize Data, wenn Sie sich an das erinnern, ist hier der Input-Parameter-Block. Ein Runbook ohne Input-Parameter ist kein Runbook, da es ja in dem Fall irgendwelche statischen Dinge ausführt. Das heißt, am Anfang kommt immer dieser Parameter-Block mit mindestens einem Input-Parameter. In diesem Beispiel hier haben wir ein Runbook, das auf dem System Center Virtual Machine Manager nach Checkpoints sucht von virtuellen Maschinen, die älter sind als Tage. Tage ist dann eben der Input-Parameter Days to Keep. Und löscht entsprechend alle VM-Checkpoints, die älter als diese Anzahl Tage sind, die ich da reinsetze beim Start. Damit ich das Runbook frei von irgendwelchen hart gecodeten Servernamen, Usernamen, URLs etc. halten kann, habe ich auch in SMA diese sogenannten Assets. Assets sind Credentials, Variablen. Eine Variable kann ein String sein, ein Integer. Somit halte ich mein Runbook frei von irgendwelchen hardgecodeten Pfäden. Wenn ich mehrere Runbooks habe, die eine gewisse Server-URL verwenden, muss ich sie nur einmal auf dem Asset ändern und alle Runbooks haben so damit wieder die aktuellen Daten. Ich greife also hier mit diesen getAutomationPSCredential und getAutomationVariable auf die zentralen Assets in der SMA-Datenbank zu. Dann kommt die Logik, irgendwas muss ich ja dann machen. Ich verbinde mich jetzt hier auf den Virtual Machine Manager, hole mir alle Checkpoints aller VMs, die älter sind als Tage und lösche die. Was ist das Inline-Script? Wichtig hier, Inline-Script ist nicht nur ein Workaround für Dinge, die in einem Workflow nicht funktionieren, wie sie in einem Script funktionieren, sondern wir verwenden bei den Kunden diese Methode oft aus dem Worker hinaus auf die Zielsysteme mittels PowerShell Remoting zu verbinden und den Task da auszuführen, wo er hingehört. Alternativ können Sie natürlich auf den Runbook-Workern alle möglichen Management-Konsolen und PowerShell-Module installieren, die Sie für die Zielsysteme benötigen. Allerdings müssen Sie dann die Konsolen, die Versionen der Konsolen, die Module auch immer wieder pflegen, wenn sich was ändert. Und Sie haben Runbook-Worker, die dann eine Tonne von Ports auf die verschiedenen Zielsysteme offen haben müssen. Mit diesem Inline-Script kann ich aber erreichen, dass ich den Code, den ich ausführe, direkt auf dem Zielsystem, zum Beispiel auf dem Virtual Machine Manager, ausführe. Jetzt PowerShell Workflow, ist mühsam, ich tue mich schwer mit Workflows. Jetzt ist es so, dass es neu bei 2016 kann ich auch PowerShell Scripts native ausführen. Es muss nicht mehr ein Workflow sein. Das ist was Azure Automation ja schon länger bietet. Jetzt kommt das auch in SMA. Was auch gefehlt hat, die Workflows werden zufällig auf einem Runbook Worker ausgeführt. Habe ich 4 davon. Einer dieser 4 nimmt den Job an und führt ihn aus. Ich kann nicht entscheiden, welcher. Neu kann ich auch ein Runbook fix einem Worker zuweisen. Wir haben da auch schon Feedback gegeben. Schön wäre es, wenn man zur Laufzeit, also wenn das Runbook gestartet wird, den Worker mitgeben kann. Momentan ist es so, dass man ihn fix auf den Runbook als Konfigurationsparameter hinterlegen muss. Das Authoring Toolkit für die ISA, für die PowerShell ISA, ist hilfreich, da ich jetzt aus der ISA direkt auf die SMA-Datenbank über den Webservice zugreifen kann. Ich kann also die ISA nutzen, um Workflows zu editieren, darin gleich zu testen, hochzuladen, wieder runterzuladen, neue Versionen wieder hochladen. Für das musste ich bis jetzt normalerweise das Windows Azure Pack Admin Portal verwenden. Jetzt schauen wir es kurz an. Ich werde jetzt hier nicht ein Live-Coding betreiben, für das haben wir leider zu wenig Zeit. Allerdings werde ich Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel zeigen, wie es auch aussehen kann. für was SMA gut ist. Wir haben hier ein Windows Azure Pack Deployment. Das ist eine Testumgebung bei einem Service Provider, die nicht nur die bekannten Komponenten von Azure Pack hat, also IaaS für virtuelle Maschinen, Netzwerke, PaaS für SQL DBs, sondern wir haben hier ein Request Management. Das Request Management ist ein Add-on von GridPro, das sich native in PowerShell, Windows Azure Pack integriert. Was ich damit tun kann, ist Service Manager, also System Center Service Manager Offerings exponieren nach Azure Pack. Ich zeige Ihnen, was das genau bedeutet. Ich habe hier ein Request Management. Ich möchte also ab Azure Pack Portal nicht nur Windows VMs, Netzwerke, Datenbanken und Websites bestellen, sondern vielleicht auch ein Backup auslösen, in diesem Fall jetzt für eine virtuelle Maschine, die ich bereits über das Portal erstellt habe. Jetzt hier dieses Offering kommt von Service Manager, das wird 1:1 weitergegeben hier als Azure Pack Portal. Ich kann hier jetzt auswählen, welche Maschine, ich habe jetzt hier nur eine, dass ich jetzt backuppen will, das heißt jetzt einen neuen Recovery Point erstellen, Point in Time und los. Ein neuer Request wird erstellt, Service Manager übernimmt das, startet seinen Workflow und schlussendlich kriege ich jetzt hier dann den Bescheid, dass ich einen neuen Request am Laufen habe. Der ist im Status New und wenn ich den anschaue, habe ich hier ein Runbook mit dem Namen Pattern bla 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 103 Starter VM Backup. Das natürlich als Input-Parameter eine Virtual Machine Name und ID nimmt und jetzt entsprechend den Task ausführt. Das, dieses Runbook lebt in SMA. Ich kann Ihnen das kurz zeigen. Das ist dieses Runbook. Wenn wir das anschauen, hat das auch ein Input-Parameter. Es holt sich diverse Assets und bla bla bla, wir müssen jetzt nicht durch den Code gehen. Hier auf der Jobseite sehe ich dann, dass jetzt ein neuer Job kreiert wurde, soeben. Er ist im Queued-Status, das heißt, er wartet jetzt, bis einer der Runbook-Worker dieses Runbook aufnimmt und ausführt. Was das Runbook dann schlussendlich macht, ist, es nimmt diese Informationen von Input, vom Service Request, geht auf den System Center Data Protection Manager und aktiviert das Backup für diese virtuelle Maschine auf dem entsprechenden Host, wo diese VM liegt. Jetzt wird das Runbook gestartet. In diesem Modus Starting heißt kompilieren. Jetzt macht also die Windows Workflow Foundation ihren Job und kompiliert das PowerShell Code-Teil in einen Sammelcode und lässt es dann ausführen durch die Workflow Engine. Das Runbook läuft jetzt. Wenn ich hier auf die Seite von Data Protection Manager gehe, müsste ich jetzt dann alsbald hier einen neuen Job finden, der on progress sich befindet und ein Point-in-Time-Backup auslöst für diese virtuelle Maschine. Das als Beispiel, als Anwendungsbeispiel, wofür wir SMA Workflows verwenden. Wieso nicht Orchestrator? Genau das gleiche könnte ich auch mit Orchestrator machen. Was ich aber in Orchestrator nicht kann, ist zum Beispiel SMA Runbooks triggern lassen auf bestimmte Events, die in Azure Pack geschehen. Das heißt, wenn jemand eine neue virtuelle Maschine bestellt, sich die provisionieren lässt, dann möchte ich vielleicht im Nachgang mit diesen Informationen aus dem Provisionierungszyklus irgendwas in der CMDB befüllen oder was auch immer ich nachgelagert auslösen will, ich kann auf diese Aktion im Azure Pack Triggers setzen und dann SMA Runbooks entsprechend ausführen lassen mit den Parametern aus den Provisionierungsinformationen. Die VM wird jetzt also hier gesichert. Wenn Sie solche Runbooks selber bauen, müssen Sie eines beachten, und zwar, dass Sie nicht das tun, sondern dass Sie modular bleiben. Das heißt, nehmen Sie sich den kleinsten Teil, den Sie sich vorstellen können, was Sie tun wollen, zum Beispiel eine VM starten, stoppen. Das sind zwei Runbooks, nicht eins. Machen Sie kleine sogenannte Pattern- oder Child-Runbooks, möglichst klein, denken Sie an die Unit-Tests, Sie müssen das ja auch immer wieder testen, und nehmen Sie dann diese einzelnen Runbooks und rufen sie in einem übergeordneten sogenannten Parent-Runbook auf, in der entsprechenden Reihenfolge, wie Sie es benötigen. So bleiben die Pattern-Runbooks wiederverwendbar für andere Zwecke und die Business-Logik haben Sie auf einem höheren Level und vermeiden diesen sogenannten Spaghetti-Code. Die Azure Automation-Geschichte ist eigentlich SMA als Cloud-Service. Das ist das einzige Produkt, das in der meines Wissens zumindest, das zuerst on-premise verfügbar war und dann nach Azure kam. Als das passiert ist, hat sich das Blatt gewendet. Also auch im Sinne von Cloud First, Mobile First, kommen neue Features in Azure Automation zuerst und vielleicht dann irgendwann in die On-Premise-Produkte zurück. SMA als Cloud Service, kann man so sagen, ja, hat mehr Features als SMA On-Premise. Hat auch eine grafische Authoring Engine. Ich kann Runbooks grafisch zusammenstellen. Natürlich in dieser Box, die dann einen Prozessschritt darstellt, ist dann wiederum PowerShell oder PowerShell Workflow. Also Sie kommen nicht um PowerShell herum, auch wenn Sie die Runbooks dann grafisch zusammenbasteln können. Hat ein Role-Based Access Control im Gegensatz zu SMA. SMA bin ich entweder Admin oder ich bin gar nichts. Ich habe Zugriff auf alles in SMA, auf alle Credentials oder auf gar nichts. Ist für gewisse Kunden ein Problem. Die Lösung, der Workaround momentan ist mehrere SMA-Plattformen für unterschiedliche Abteilungen. In Azure Automation habe ich dieses Problem mit RBAC gelöst. Interessant ist aber das Teil hier. Jetzt sagen Sie, ja, Azure Automation, ich habe noch nichts in der Cloud, also was soll ich da automatisieren? Azure Automation hat seit geraumer Zeit dieses Hybrid-Modell. Was das genau heißt, sehen wir dann in einer Demo noch. Die Hybrid-Worker, die leben on-premise. Das heißt, sie installieren auf einem Server ihrer Wahl, 2012 R2 oder höher, einen Microsoft Management Agent, das ist der gleiche Agent, den Sie installieren, wenn Sie OMS verwenden, verbinden diesen Agenten mit Ihrem Azure Automation Account und Sie haben einen Worker, der Jobs ausführen kann, die zwar in Azure leben als Code, aber on-premise dann ausgeführt werden. Es kommt vielfach die Frage, ja, wir haben keine VPN-Verbindung nach Azure, Azure Express Route ist für uns kein Thema, Side-to-Side-VPN brauchen wir auch nicht. Dieses Teil braucht eigentlich nur einen Zugang über HTTPS-Protokoll zu Azure. Das heißt, diese Runbook-Worker müssen direkt oder über einen Web-Service-Proxy über HTTPS mit Azure sprechen können. Es gibt keine Rückverbindung. Das ist auch aus security-technischer Sicht sehr interessant natürlich, weil die Verbindung immer outbound vom Datacenter nach Azure ist. Azure Automation in general ist eigentlich, Sie kennen vielleicht alle schon das Azure Portal, das neue Portal. Hier haben Sie die Azure Automation Accounts. Sie können ein oder mehrere solche Accounts haben. Und auf diesem Automation Account gibt es dann wie in SMA auch diese Runbooks, die Assets, Credentials, Variablen etc. Und es gibt diese Hybrid Worker Groups. Auch von diesen können Sie eigentlich beliebig viele Gruppen kreieren. Eine Gruppe hat mindestens einen Runbook-Worker. Und wenn ich jetzt mal diese Gruppe, die ich bereits erstellt habe, anschaue, dann habe ich eine Gruppe Mobile und in dieser Gruppe Mobile befindet sich ein Hybrid-Runbook-Worker, was de facto hier mein Surface ist. Also ich habe mein Surface in einen Hybrid-Runbook-Worker konvertiert quasi. Was mir ermöglicht, ich starte jetzt hier mal zu Demo-Zwecken ein paar CMD-Shells auf. Die sind jetzt lokal auf meinem Surface gestartet, nicht auf Azure. Ich habe zu Demo-Zwecken, damit es einigermaßen nachvollziehbar ist, ein einfaches Runbook erstellt. Dieses Runbook heißt Stop Processes. Wenn ich mir den Code dieses Runbooks kurz anschaue, Es ist ein PowerShell-Skript, also es ist kein Workflow, sondern ein ganz einfaches PowerShell-Skript, das als Input-Parameter den Prozessnamen nimmt, holt sich alle Prozesse, die auf diesen Namen passen und stoppt die Prozesse. Also, es ist schon fast dämlich einfach, aber es ist für den Demo-Zweck reicht das völlig aus. Ich starte das jetzt mal. Ich muss natürlich einen Prozessnamen angeben. Und jetzt fragt mich Azure, ob ich diesen Job in Azure laufen lassen will, also auf einem Runbook-Worker, der in Azure lebt, oder auf einem Hybrid-Worker meiner Wahl. Jetzt in diesem Fall habe ich nur eine Gruppe, das heißt, ich lasse jetzt diesen Job auf der Worker Group Mobile laufen, was de facto dann dazu führt, dass mein Surface, das Surface oder der Runbook-Worker pollt dauernd, ob es irgendwelche Jobs gibt, die er ausführen muss. Holt sich also diesen Runbook-Code und startet den Localis auf meinem Surface. Das ist bereits geschehen, die CMD-Prozesse sind weg. Soweit kann ich also Azure Automation verwenden, um direkt in Azure Dinge zu administrieren, um aus Azure, keine Ahnung, Amazon Cloud Services zu automatisieren oder on-premises irgendwelche Aktionen durchzuführen. Das befreit mich grundsätzlich von der Bürde, dass ich SMA als Infrastruktur in meinem Hause installieren muss, um hier mit Automatisierung zu starten. Kleine Randbemerkung, Azure Automation hat noch keine Hooks für Azure Pack oder so, das heißt, ich kann aus Azure Pack keine Azure Automation Runbooks triggern. Wenn das ein Use Case ist, dann wäre das jetzt natürlich ein Problem. Aber sonst finde ich das Konzept ganz angenehm. Ich kann heute mit Azure Automation starten und meine On-Premise-Infrastruktur sowohl als auch in die Cloud-Automatisierungstasks erstellen. Vielleicht noch kurz zu Demo-Zwecken, wie die grafische Oberfläche aussieht. Für die Erstellung von grafischen Runbooks. Ich erstelle ein neues Runbook, gebe dem einen Namen. Jetzt muss ich den Typ auswählen. Es ist entweder ein PowerShell Runbook mit Native PowerShell Script oder es ist ein PowerShell Workflow oder eben ein grafisches Runbook. Ich kann nicht mixen, aber ich kann in einem grafischen Runbook PowerShell Runbooks oder PowerShell Workflow Runbooks mit einbeziehen. Das kann ich tun. Zum Beispiel habe ich ja hier jetzt bereits bestehende Runbooks, wie Test-Demograph, was habe ich hier, ein Runbook-Control. Machen wir ein Beispiel mit einem Commandlet. Ich habe hier die Commandlets von Azure, zum Beispiel, um einer VM eine virtuelle Disk hinzuzufügen. Hier füge ich dieses Commandlet einfach da rein. Dann noch eine Datendisk dazu. Ich möchte das in logische Abhängigkeit setzen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren. Sie sehen einfach, dass man die Dinge grafisch anordnen kann, aber in den entsprechenden Boxen ist dann wieder PowerShell Code. Also ich muss dann die Parameter, die dieses Runbook oder dieses Commandlet hat, hier als PowerShell Code eingeben. Nun, Runbooks ist das eine, Dinge zu automatisieren. Problem ist aber, wenn ich eine hybride Umgebung habe, gewisse Sachen leben schon in Azure, gewisse Sachen vielleicht bei einem Service Provider, andere on-premise. Wie stelle ich ein Config Management sicher, das über diese hybriden Umgebungen funktioniert? System Center Configuration Manager, gut für on-premise. Schlecht für Multiforest-Umgebungen, da wird es schon ein bisschen schwierig. Ganz schlecht für Workgroup-Sachen und nicht geeignet für Public Cloud oder Mixed Environments. Das heißt, wenn ich sicherstellen will, dass meine Serverlandschaft einem bestimmten Konfigurationsset entspricht, dann wäre PowerShell Desired State Configuration eine gute Variante. Setzt jemand PowerShell DST schon produktiv ein oder hat zumindest damit rumgespielt? Doch, ein paar. Letztes Mal war es noch kein. Das ist interessant, weil am Anfang hieß es, ja, das ist nur für Large Scale, das brauchen wir nicht im Unternehmen. Aber genau diese Use Cases, die ich vorhin aufgezählt habe, die sind heute ein Problem. Und PowerShell Desired State Configuration funktioniert eigentlich ganz einfach. Es hat ein zentrales Repository, wo diese Konfiguration abgelegt werden. Und die Zielsysteme oder die Systeme, die ich konfigurieren will, die holen sich von diesem zentralen Repository diese Konfigurationsfiles und applizieren die. Einmal oder immer wieder. Das ist das Gute an DSC. Das Config Repository ist so damn simple, dass Sie nicht eine Infrastruktur dafür brauchen. Sie brauchen, wenn Sie das On-Premise nutzen, einen kleinen Webserver, einen IIS, der die Konfiguration bereitstellt. Wenn Sie das auf Azure nutzen, müssen Sie gar nichts tun. Azure hat einen voll funktionsfähigen Pull-Server, nennt sich der, wo Sie die Konfiguration hochladen können und die Systeme damit bestücken können. DSC ist auch ein Teil von PowerShell natürlich, darum heißt es PowerShell DSC, lebt als WMI Namespace in dem Windows Management Framework. Also es gibt keinen Agent als Service, sondern der Local Configuration Manager, so nennt sich der DSC Agent auf jedem System, der lebt in WMI Namespace. Die Konfiguration, die wir erstellen, die können wir auf die Systeme pushen oder pullen. Wir können das sicherstellen, dass die Konfiguration, die wir einmal runtergedrückt haben, auch immer wieder kontrolliert wird. Ist die Konfiguration noch so, wie wir sie definiert haben? Falls nicht, Report oder gleich Autocorrect. Das ist auch eine Option. Dieses Wort Idempotent, es gibt meines Wissens keinen Begriff, der in Deutsch irgendwie Sinn machen würde. Umschreiben kann man es so, dieses DSC funktioniert wie ein Skript, das ich tausendmal ausführe und das Resultat einfach immer dasselbe bleibt. Also ich kann eine DSC-Konfiguration 100-mal auf ein Zielsystem applizieren. Wenn das Zielsystem noch dieser Definition der Config entspricht, geschieht nichts. Wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, wird nur das korrigiert, damit es wieder in den sogenannten Desired State kommt. Wir verwenden PowerShell hier als, sage jetzt mal, als Wrapper und in einer Form als deklarative Sprache, um diese Konfigurationsfiles zu erstellen. Niemand will mit dem Notepad MOV-Files editieren oder erstellen. Ist auch schlecht automatisierbar in Notepad. Das heißt, hier bringt uns PowerShell die Möglichkeit, sehr einfach komplexe Konfigurationen zu erstellen und die Automatismen, die wir bereits haben in PowerShell, auch dafür zu nutzen. Nun kommt die Frage Linux. Kann ich auch Linux? Ja, Sie können. Das war letztes Jahr, glaube ich, war das GA gegangen. Das heißt, PowerShell DSC ist auch als OMI-Agent für die verschiedenen Linux-Derivate verfügbar. Linux ist ja im Gegensatz zu Windows sehr einfach. Da ist ja alles ein File. Das heißt, wenn ich Files modifizieren kann mit DSC, dann kann ich auf dem Linux-System alles machen. Fast alles. Ja, was kann ich denn mit DSC? Das sind diese sogenannten DSC-Resources, die mit dem Windows Management Framework oder mit PowerShell, wie Sie es nennen wollen, mitkommen. Sie können Software verteilen, Registry Keys setzen, User erstellen, Service-Status kontrollieren, Prozessstatus kontrollieren, Files und Folders erstellen, kopieren, was auch immer. Das ist das, was mitkommt. Jetzt gibt es aber noch viel mehr. Oder? Sie möchten zum Beispiel einen SQL-Server gleich mit einer entsprechenden einfachen DSC-Konfiguration immer automatisiert genau gleich aufsetzen. Dafür verwenden Sie dann diese Community oder Microsoft Experimental Resources, nennen sich die. Die finden Sie auf der PowerShell Gallery. Es gibt hunderte mittlerweile von brauchbaren Ressourcen für automatisiertes SharePoint Setup, SQL, Active Directory, you name it. Die X-Ressourcen kommen von Microsoft, die mit dem Präfix C, die kommen aus der Community. Mittlerweile haben Sie da auch einen guten Quality-Check, das heißt, alle die von uns, die in diese GitHub-Community da mitwirken und eigene Ressourcen hochstellen. Die Ressourcen, bevor sie in die PowerShell Gallery wandern, durchlaufen einen automatisierten Unit-Test. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass das, was Sie da runterladen, funktioniert und nicht irgendwelche Malware ist. Eine DSC-Konfiguration sieht auf der linken Seite der PowerShell-Code erstmal genau gleich aus wie eine Funktion wiederum. Diese Ressourcen, zum Beispiel File oder Windows Feature oder Registry, die haben gewisse Parameter, die benötigt werden. Die Parameter befülle ich, erstelle das Konfigurationsfile und drücke dann das Konfigurationsfile entweder aufs Zielsystem oder lasse das Zielsystem die Konfiguration von einem Pull-Server holen und applizieren. Auf der rechten Seite sehen Sie entsprechende MOF-File dazu, daher wiederum die Brücke, wieso wir PowerShell und nicht Notepad verwenden, um diese Konfigurationsfiles, also diese MOF-Files zu erstellen. Wie gesagt, Push-Modus ist geeignet für Dev-Test-Umgebungen. Wenn Sie etwas testen wollen, ob eine DSC-Config läuft, dann ist Push-Modus sehr einfach, braucht nichts dazu. Sie drücken die Konfiguration über Windows Remote Management, also über PowerShell Remoting, auf das Zielsystem, wird dort appliziert und gut ist. Für Produktivumgebungen ist das aber nicht geeignet, aus verschiedenen Gründen. Weil Push heißt einmalig. Und da ist kein Mechanismus, der das dann immer wieder macht oder der Agent, dem Agenten sagt, dass er das immer wieder prüfen soll. Da verwenden wir die Pull-Server, sei es on-premise als IIS-Maschine oder eben in Azure Automation DSC. Die Zielsysteme holen sich die Konfigurationen alle vom Pull-Server über HTTP oder HTTPS. Für was brauche ich DSC? Wie gesagt, hybride Umgebungen, Multiplattform-Umgebungen, Umgebungen, die disconnected sind von Active Directory, die disconnected sind von meiner On-Premise-Welt als solches. Wir verwenden es auch für Service Provider, wenn sie diese Gallery-Items bereitstellen auf Azure Pack, dann gibt es verschiedene Varianten, wie sie diese Templates bereitstellen. Wir verwenden oft sogenannte Clean Templates, das Basis-OS. Wenn aber dann der Kunde sagt, ich möchte gerne einen fixfertigen SQL-Server, dann provisionieren wir im Hintergrund eine VM, die nur das Basis-OS hat. Der Rest kommt dann über PowerShell DSC rein. Ist viel flexibler, als wenn ich ganze Templates mit vorgefertigten SQL-Installationen pflegen und ja, maintainen muss. Das ist sehr aufwendig. Je mehr Templates, umso schwieriger wird das dann. Das wären zwei Beispiele. Nun hier eine kleine Demonstration, wie das aussehen kann. Ich habe hier eine DSC-Konfiguration, ganz einfach. Ich möchte sicherstellen, dass das Zielsystem einen Webserver installiert kriegt und dass es im C einen Folder kriegt namens CDSClogs. Ich gehe jetzt mal auf das Zielsystem. Die Auflösung schlägt mir hier ein Schnippchen. In dieser Zielmaschine DSCP1 lösche ich jetzt mal den ganzen Ordner DSC weg. Ich aktiviere diese Konfiguration, das heißt, ich lade sie in den Speicher, indem ich das einfach ausführe. Geschehen tut hier noch nichts. Was ich jetzt machen muss, ist diese Konfiguration mit dem Namen CDC Demo. Die führe ich in PowerShell aus. Sage DSC oder PowerShell, wohin diese Konfiguration kompiliert werden soll und für welchen Node diese Konfiguration jetzt appliziert werden soll, also für welchen Computernamen. Dieses PowerShell-Skript wird jetzt kompiliert in ein MOF-File mit dem Namen des Zielsystems. In diesem MOF-File ist die ganze Konfiguration entsprechend drin. Und jetzt muss ich diese also noch auf das Zielsystem bringen. Start DSC Configuration. Wo findet er die Konfiguration? Und los. Das sollte es schon gewesen sein. Und ich müsste jetzt auf meinem Zielsystem wieder einen Folder haben mit dem Namen CDSClogs. Auch sehr simples Beispiel. Ist aber sehr einfach, um solche Konfigurationen zu testen, wenn es läuft, auf den Pull-Server und all Ihre Systeme, die dieser Konfiguration zugewiesen sind, holen sich dann das entsprechend automatisch ab. Wie holt jetzt ein Zielsystem diese Config immer wieder? Auch da ist es dieser sogenannte Local Configuration Manager von PowerShell DSC, den Sie in den Pull-Modus versetzen und Sie geben ihm eine ID, mit der er sich auf dem Pull-Server zurechtfindet und seine Config, die ihm zugewiesen werden soll, wiederfindet. In diesem Local Configuration Manager gibt es dann diverse Einstellungen. Ich zeige das mal kurz. Mein Surface im Beispiel hier jetzt ist konfiguriert als Apply and Autocorrect Mode im Pull-Verfahren. Und das Web-Repository ist Azure Automation DSC. Das heißt, mein Surface holt sich seine Konfiguration alle 30 Minuten automatisch. Sobald ich Internetverbindung habe, geht es alle 30 Minuten auf diesen Azure Automation DSC Pull Server und holt sich die Config, die ihm zugewiesen ist. Machen wir mal ein kleines Beispiel auch hier. Auf meinem Surface läuft ein IIS, den ich jetzt mal stoppe. Und wenn ich hier den Browser öffne, lokal auf meinem Surface, sollte nichts kommen. Ja. Jetzt, woher weiß mein Surface, dass es von Azure Automation diese Config herholen soll? Auch hier gibt es die ganzen DSC-Geschichten. DSC Configurations, das sind die Konfigurationen, die ich als PowerShell-File abspeichere und hochlade. Also ich kann hier eine Konfiguration lokal erstellen, zum Beispiel die da. Das ist jetzt jene, die mein Surface konfiguriert. Lade die hoch, die habe ich jetzt natürlich schon hochgeladen. Und weise dann bei den DSC-Nodes, hier wiederum mein lokales Surface, diese Konfiguration wähle ich dann aus und sage, dieser Server oder dieses Target soll mit diese Konfiguration bestückt werden. Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinem Surface einen Get DSC Configuration mache, dann gibt er mir mal aus, was von der Konfiguration her da sein sollte. Ich kann vielleicht noch kurz zeigen, wie die aussieht. Diese Konfiguration ist auch sehr einfach jetzt. Ich habe einen Logfolder und den Webserver wiederum, der auf meinem Surface laufen soll. Ich brauche also, um jetzt mein Endgerät, das irgendwo lebt, ich habe keine Kontrolle sonst darüber, über irgendwelche Mechanismen, ich brauche aber den DSC-Agenten einmal zu konfigurieren. Von da an bin ich flexibel, in Azure Automation eine neue Konfiguration zuzuweisen und beim nächsten Pull zieht sich mein Surface dann diese Config runter. Jetzt könnte ich 30 Minuten warten, so viel Zeit haben wir nicht. Ich forciere also das Reapplizieren dieser DSC-Konfiguration. Das müsste bereits geschehen sein, wenn ich jetzt den Browser nochmal öffne. Habe ich mein IIS wieder am Laufen. Also auch ein simples Beispiel, aber es soll Ihnen ein bisschen eine Idee geben, wie Sie Konfigurationsmanagement betreiben können in Umgebungen, die von Ihren normalen Management-Werkzeugen, Active Directory, Group Policy Objects, disconnected sind, wo Sie diese Technologien nicht verwenden können. PowerShell 5 ist ja produktiv verfügbar seit einer gewissen Zeit, seit Februar glaube ich. Da gibt es gewisse Verbesserungen in DSC. Wenn Sie bereits DSC einsetzen, werden Sie sich manchmal grün und blau ecken, dass das jetzt erst kommt. Partial Configurations, das heißt, bis jetzt musste ich ein Konfigurationsdokument pro Zielmaschine haben. Jetzt kann ich diese Konfiguration splitten. Ich kann sogar für verschiedene Configs verschiedene Pull-Server verwenden, die dann zusammengeführt werden auf dem Zielsystem. Somit kann ich auch Verantwortung delegieren. Ich habe ein SQL-Server-Team, das für die SQL-Target-Configs zuständig ist, eines für die Plattform, eines für die Webserver und so weiter. Das als Illustration, wie diese Partial Configurations funktionieren, was ich eben erzählt habe. Azure Automation DSC ist das, was wir eben gesehen haben, ist per Default verfügbar. Der Pull-Server ist da, Sie müssen nur die Konfiguration hochladen, die VMs aktivieren, die Sie konfiguriert haben möchten, Konfiguration hochladen, Konfiguration der VM zuweisen und dann haben Sie konfigurierte Zielsysteme. Die Zielsysteme können eben Azure VMs sein oder auch VMs on-premise, wie jetzt mein Surface hier. Vielleicht ja, Dinge, die Ihnen helfen können beim Erstellen von Konfigurationen, sei es Runbooks oder DSC-Konfigurationen. Azure Automation Authoring Toolkit ist ein Modul, das Sie installieren können für die ISA, macht genau das gleiche wie dasjenige für SMA. Wir sehen es hier in der Demo. Ich verbinde mich mit meinem Account zu Azure Automation. Dieses Add-on holt sich jetzt aus Azure Automation die Runbooks lokal runter. Ich sehe also wieder die Runbooks, die ich vorhin in der grafischen Version gesehen habe, auf dem Azure-Portal hier in der ISA. Ich kann sie hier auch testen. Ich kann das runterladen, öffnen, testen. Hier wieder mit dem Beispiel der CMD-Boxes. Ich kriege hier eine PowerShell-Engine, die mir eigentlich den Output des Runbooks auf Azure Automation simuliert. Das heißt, ich kann diesen Job lokal starten, wenn es passt. Speichere ich das Runbook ab lokal, lade es hoch, teste es vielleicht nochmal in Azure. Wenn es funktioniert, erstelle ich dann die published Version, also die aktive Version und sage Publish Draft und jetzt ist die neue Version in Azure Automation. Das ist ein cooles Ding, so dass Sie nicht immer über das Portal administrieren müssen. Sie können die ISA verwenden, um diese Runbooks zu editieren. Ist viel angenehmer als der webbasierte Editor auf dem Azure Portal. Wenn Sie mit SMA oder Azure Automation grundsätzlich mit PowerShell Workflows starten wollen, dieses White Paper auf TechNet, geben Sie ein SMA White Paper, da kommen Sie auf die TechNet-Seite, die führt Sie eigentlich von Grund auf, Installation SMA, von den ersten Schritten bis hin zu komplexeren Dingen durch die ganze Geschichte durch. Kann ich empfehlen. Und vielleicht als Takeaway von dieser Session, wir wissen ja alle, unsere Jobs werden sich verändern, das heißt, überlegen Sie sich, was können Sie verbessern durch automatisierte Tasks, bevor Sie selbst automatisiert werden. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Ich weiß, vielleicht kennen Sie ihn, der hat auch eine Frage. Wenn jetzt keine Fragen sind aktuell, ich bin noch den ganzen Tag da, hier. Kommen Sie auf mich zu, fragen Sie, scheuen Sie sich nicht. Keine Fragen? Alles klar? Vielleicht noch als Hinweis, System Center Universe im August, 3 Tage, 60 Breakout Sessions, 40 Top Speaker von der ganzen Welt. Meistens, die Sessions sind natürlich meistens auf Englisch, aber kann ich empfehlen, guter Content. Es gibt noch Tickets, wenn Sie noch nichts vorhaben. Guter Tipp, danke an die Sponsoren für diesen Event, dass das überhaupt möglich war. Und natürlich danke an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese trockene Materie nach dem Mittagessen. Dankeschön. Ja.